Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 24. März 2025. Ich bedanke mich gleich für Ihre umwerfenden Geburtstagsgratulationen. Aber zuerst, wie in der Schweizer Sendung, möchte ich einen Programmhinweis machen. Am nächsten Mittwoch, 26. März, Weltwoche Daily Livestream auf diesem Kanal oder auf der Weltwoche-Website www.weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live mit V, da sind Sie dabei, diskutieren Sie mit, schicken Sie uns Fragen, Anregungen, Kritik per Mail an fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder aber mit dem Formular auf der Adresse weltwoche.ch/sprechstunde/sprechstunde/. Die besten Einsendungen, da melden wir uns bei den Absendern und bitten Sie, in die Sendung zu kommen. Wir haben dann die Gelegenheit, zusammen zu diskutieren. Ich freue mich darauf, am Mittwoch, dem 26. März, ab 17 Uhr auf diesem Kanal. Zweites wichtiges Traktandum heute Morgen: mein Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Geburtstagswünsche, Geburtstagsgratulationen, die ich erhalten habe. Auch Geschenke sind da eingetroffen. Sie haben mir eine Riesenfreude gemacht. Ich habe mich mit der Familie etwas nach Rom verzogen, in den Süden, um die italienische Lebensfreude zu genießen. Ich habe bereits ausgiebig Italien gelobt in der Schweizer Sendung. Ich habe den Vatikan gelobt, weil wir eine Führung machen konnten, eine Privatführung im Vatikan durch einen Leutnant, den Leutnant Zahner von der Schweizer Garde. Und das war großartig, das war umwerfend. Wir hatten noch das Glück, dass ausgerechnet dann, als wir unsere Führung hatten, der Petersdom menschenleer war, weil die Gläubigen erst später dann eingelassen wurden. Es gab eine Messe draußen vor der Tür und wir hatten also die Möglichkeit, diese einmalige Chance, dieses kolossale Bauwerk auf uns wirken zu lassen. Und ich sage Ihnen, und ich sage Ihnen das als Reformierter, als Zwinglianer, mein Vater war Katholik, meine Mutter reformiert, ich bin konfessionell fast neutral, aber ich bin unglaublich begeistert von dem, was ich da gesehen habe. Der Vatikan ist ja gewissermaßen ein Reservoir, ein Speicher der abendländischen Kultur. Unglaublich, was da alles, das ist ja fast schon ein Klischee, das zu sagen, aber es stimmt und man muss es betonen, unglaublich, was da alles eingegangen, eingeflossen ist. Und dieser Vatikan, der Petersdom, ist ja genau dort entstanden, wo zu Zeiten von Nero und Caligula die fürchterlichsten, schlimmsten Menschenabschlachtungen stattgefunden haben, nämlich in dem Zirkus von Caligula, der sich außerhalb der Stadtmauern Roms befand. Und dort kam ja dann auch, wie es heißt, der Apostel Petrus zu Tode. Sein Grab wurde auch entdeckt in unmittelbarer Nähe dieses Zirkus in einer Grabesstätte. Die Römer hatten dort übrigens interessanterweise gleich neben dem Zirkus des Caligula und Nero hatten sie einen Friedhof, eine Begräbnisstätte mit Mausoleen für wohlhabendere Bürger. Und wir haben uns sagen lassen, dass die Römer, also die antiken Römer, dort ihre Toten besucht haben. Und gleichzeitig haben sie sich diese sehr blutigen Unterhaltungsspiele angeschaut. Und Kaiser Konstantin hat, aber da bin ich jetzt zu wenig historisch beschlagen, um Ihnen da tatsächlich die letzten Wahrheiten verkünden zu können, aber das ist ja alles bestens erforscht. Kaiser Konstantin hat dann ganz bewusst in den Ruinen dieses Zirkus, dort wo die Märtyrer gestorben sind, hat er diese Kirche, die römische Kirche, errichtet über viele, viele Jahrhunderte, bis dann der Papst Julius II. Kam, der das Ganze im mehr oder weniger heutigen Sinn neu aufgestellt hat gegen massive Widerstände. Zu dieser Zeit ist dann auch im 16. Jahrhundert die Schweizer Garde ins Spiel gekommen. Die Schweizer, die eben geschätzt wurden für ihre Treue, für ihre Neutralität, dass sie sich da nicht hinein haben ziehen lassen in diese Palastintrigen und Vatikansintrigen. Und 1527 ein ganz wichtiges Thema, der Sacco di Roma, als da 150 oder 180 Schweizer Gardisten einer Übermacht von Tausenden von Landsknechten und Söldnern da der papstfeindlichen Parteien Widerstand geleistet haben. Es ist ihnen dann auch gelungen, den Papst über die Festungsmauern in der Engelsburg in Sicherheit zu bringen. Und seit dieser Zeit ist die Schweizer Garde ein fester Bestandteil des Vatikan, gewissermaßen die persönliche Leibgarde des Papstes, der, wie wir gehört haben, jetzt nach lebensbedrohlichen gesundheitlichen Rückschlägen aus dem Spital in den Vatikan zurückgekehrt ist, Papst Franziskus. Papst Franziskus, der ja oft kritisiert wird, weil er sich da zu sehr etwas dem linken Weltbild angedient habe. Aber der Papst Franziskus, das muss ich ihm hier einfach zugute halten, er hatte den Mut, in diesem Ukraine-Krieg immer auf den Frieden zu beharren, und er hat auch einige politisch nicht korrekte Interpretationen zu den Kriegsursachen geäußert. Nicht zuletzt den Satz, die Russen hätten sich halt bedroht gefühlt vom Bellen der NATO an den russischen Grenzen, und dafür ist er ja fast gesteinigt, ist er fast gekreuzigt worden. Also sehr, sehr interessant, jetzt für mich natürlich auch als geschichtsinteressierter Mensch, als Bürger Europas, als Schweizer, hier einmal diese intimen Einblicke in den Petersdom und in diese unglaubliche Geschichte zu erhalten. Einen herzlichen Dank nochmals an die Kollegen, an die Freunde der Schweizer Garde. Was sind die großen Themen, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen müssen? Natürlich immer noch dieses Schuldenpaket in Deutschland. Das wird kurzfristig die Konjunktur in Schwung bringen, mittelfristig natürlich die Stabilität der Europäischen Union gefährden. Auch das ganze Fundament letztlich der Finanzpolitik, das kommt ins Wanken. Und wir wissen ja nicht, was da jetzt noch alles daraus hervorkommt. Wir haben bereits viel Kritisches darüber gesagt. Ich möchte hier nur auf einen Punkt mich konzentrieren. Was mir Sorgen bereitet, was mir großes Unbehagen bereitet, ist, dass diese Schuldenorgie natürlich auch im Dienst der Kriegstreiberei steht. Und das ist eigentlich das Fürchterlichste, diese Aufrüstung. Unbestritten ist, dass man die Verteidigung vernachlässigt hat, in der Schweiz, in den Ländern der Europäischen Union, mit ganz wenigen Ausnahmen. Man hat das einfach vernachlässigt. Da haben die Amerikaner recht, wenn sie sagen, die EU habe einfach die Amerikaner über den Tisch gezogen. Aber jetzt verfällt man ins gegenteilige Extrem. Und man überschießt, und vor allem schießt man übers Ziel hinaus, auch punkto Motivation. Was ist denn eigentlich jetzt der Auftrag? Was ist das Konzept dieser Aufrüstung? So wie ich das wahrnehme, ist das eine reine Kriegstreiberei. Man möchte den Krieg in der Ukraine verlängern. Man möchte unbedingt noch mehr Waffen geben. Waffen, Waffen, Waffen. Also ein Waffendogmatismus steht da dahinter. Ohne jegliche Diplomatie. Mit Putin wollen sie ja gar nicht reden. Das ist das Böse schlechthin. Und mit dieser Aufrüstungsorgie stellt man sich jetzt auch gegen die Friedensbemühungen in Washington und in Moskau, verbündet mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, den ich im Verdacht habe, alles daran zu setzen, weil es in seinem Interesse ist, diesen Krieg möglich zu eskalieren. Nur so kann er ja die militärischen Fortschritte erzielen, die ihm da noch vorschweben. Aber für mich ist klar, Russland kann militärisch nicht besiegt werden. Es ist unmöglich, eine Atommacht zu besiegen. Ich meine, wenn man es wirklich in die Nähe davon bringt, wenn es einem gelingt, eine Atommacht gewissermaßen an den Abgrund der Klippe zu schieben, dann wird es erst recht gefährlich, weil dann könnte sie geneigt sein, eine Atombombe einzusetzen. Das haben ja die Amerikaner selber getan, als die Russen damals auf Kuba Atomraketen stationieren wollten. Das wird komplett ausgeblendet, das wird überhaupt nicht gesehen, die Gefahr. Also Waffendogmatismus, Aufrüstung, Aufrüstung, Aufrüstung aus dem falschen Motiv. Selbstverteidigung, dagegen wäre gar nichts einzuwenden. Das muss man aber auch aus dem laufenden Haushalt bestreiten und nicht mit Schulden auf Kosten der kommenden Generationen. Friedrich Merz hat jetzt das Signal gegeben, whatever it takes. Ich halte das für hochgradig verantwortungslos. Und die EU, dieses Friedensprojekt, wird da immer mehr zur Kriegsunion, zur Union der Kriegstreiber. Und das ist keine gute Entwicklung. Und das vergiftet auch die ganze politische Atmosphäre, gibt der Europäischen Union, die ohnehin gigantische Demokratiedefizite hat, einen zunehmend autoritären Zug. Schauen Sie da in Richtung Rumänien, darüber haben wir ja schon öfters gesprochen. Politiker, die nicht nach der Pfeife Brüssels tanzen, die da nicht nach diesen Kriegstrommeln tanzen, die werden einfach aus dem Verkehr gezogen. Da wird Druck darauf gemacht, das sehen wir jetzt ja auch in Serbien mit Präsident Vucic. Ich meine, wie hier gewissermaßen, und ich sehe jetzt aber vor allem die Berichterstattung, wie hier das bejubelt wird, völlig unkritisch, als ob die Demokratie auf der Straße stattfindet, haben die europäischen Medien auch gejubelt, als am Kapitol damals am 6. Januar die Leute protestiert haben gegen die aus ihrer Sicht gefälschten Wahlen in den USA. Ich meine, da waren ja alle Gewehr bei Fuß. Aber jetzt, wenn es gegen den Vucic geht, das ist eben kein Linker, das ist keiner dieser Kriegstreiber, dann ist angeblich alles erlaubt. Ich möchte hier einfach bescheiden daran erinnern, meine Damen und Herren, die Demokratie findet mit Wahlen statt und nicht mit Demonstrationen. Natürlich gibt es ein Demonstrationsrecht, aber wir haben doch immer wieder gesehen, es demonstrieren vor allem immer die Linken. Die Linken demonstrieren immer dann, wenn sie eine Wahl verloren haben, wenn sie eine Wahl gewinnen wollen, demonstrieren sie, wenn sie eine Wahl verloren haben. Und das wird mir viel zu unkritisch gesehen, wie hier versucht wird, die Demokratie von ihren ordentlichen Verfahren auf die Straße zu verlagern. Und das kann mir niemand erzählen, dass diese Proteste, diese Demonstrationen in Serbien nicht auch vom Ausland, von den üblichen Verdächtigen gesponsert werden, von diesen internationalen Organisationen, von diesen NGOs, damit beschäftigen sich jetzt ja auch intensiv die Amerikaner. Das sind keine guten Entwicklungen und das steht alles im Zusammenhang mit dieser Kriegshysterie. Die Europäische Union taumelt da von einer Massenpsychose in die andere. Nach der Klimapsychose hatten wir die Refugees Welcome Hysterie, dann kam die Corona Hysterie und jetzt haben wir die Putin Hysterie, die dann irgendwann auch noch angereichert wird durch die Trump Hysterie. Und ich mache mir ernsthaft Sorgen, dass die EU jetzt alles daran setzen könnte, diesen Friedensprozess zwischen Amerika und Russland aus dem Gleis zu werfen. Ich glaube zwar nicht, dass sie es schaffen, aber sie versuchen es. Das ist schlimm genug. Dabei sollte man doch jetzt diese Zeitenwende, um dieses verunglückte Wort, das ich gar nicht verwenden will, hier zu verwenden, sollte man doch benutzen und sagen, ist doch gut, dass die Amerikaner das gemerkt haben. Die Amerikaner reden von Frieden. Und das ist für mich die entscheidende Erkenntnis bei Donald Trump. Er hat das erkannt, dass dieser Krieg nicht militärisch zu gewinnen ist. Man braucht eine diplomatische Lösung, sonst geht das Sterben einfach weiter. Viktor Orban hat das bereits vor einem halben Jahr auf seiner Friedensmission gesagt. Die Amerikaner machen es jetzt, aber die EU entlarvt sich hier als eine Union auf dem Kriegspfad. Und das ist ja ein Verstoß gegen alles, was diese Union ausmacht. Widerstand sehe ich im Moment nur aus Ungarn, Viktor Orban natürlich, dann aber auch die Giorgia Meloni. Die gerät zunehmend unter Druck, weil sie, da sehr amerikafreundlich, sich da etwas von ihrer zunächst auch sehr einseitig anti-Russland ausgerichteten Perspektive zu lösen scheint. Und wir hören auch, dass Marine Le Pen in Frankreich den Krieg in der Ukraine für verloren gegeben hat. Und der Krieg ist verloren, meine Damen und Herren. Er war schon verloren im Februar 2022, weil dort die Amerikaner bereits gesagt haben, sie verurteilen zwar, wenn Putin einmarschiert, aber sollte er einmarschieren, werden keine amerikanischen Bodentruppen in diesen Kriegsschauplatz verlagert werden. Und damit war es klar. Die Ukraine kann gar nicht gewinnen und man kann ihr noch so viele Waffen schicken, sie werden es nie schaffen. Und sie haben gar nicht die Soldaten, sie haben gar nicht die Mittel. Das ist eine Strategie, die gescheitert ist, aber die Europäische Union weigert sich, dieses Scheitern einzugestehen. Und richtig, das möchte ich noch einmal herausstreichen, richtig am Ganzen ist, dass man die Verteidigung vernachlässigt hat. Da muss man Versäumtes aufholen, aber nicht durch diese Schuldenorgien und schon gar nicht befeuert von diesem kriegerischen Geist. Das erachte ich als hochgradig gefährlich. Mal ganz abgesehen davon, dass natürlich diese Schuldenorgie die ganze wirtschaftliche Statik der Europäischen Union aus den Angeln hebt. Diese Nachfrage auch nach Krediten jetzt durch Deutschland wird natürlich dazu führen, dass andere Länder massiv Probleme bekommen werden, selber Kredite aufzunehmen. Damit hat man sich noch gar nicht richtig auseinandergesetzt. Im Deutschen Bundestag immer noch Brandmauergerede, die Julia Klöckner, da die designierte Bundestagschefin, man möchte sie jetzt da gegen die AfD in Stellung bringen. Harald Martenstein schreibt, bei einem Kanzler Merz muss man jetzt wirklich mit allem rechnen, ja mit allem und mit dem Gegenteil, aber eine verlässliche Konstante gibt es. Er tut einfach alles, um an die Macht zu kommen und er hält zumindest vordergründig an seiner Brandmauer fest. Viel Überheblichkeit in den deutschen Medien gegenüber dem amerikanischen Präsidenten, auch in der Welt. Man kann überhaupt nichts dem abgewinnen, dass er jetzt da auf Friedensgespräche setzt. Das ist abwegig. Und dann haben wir die Experten. Hier zum Beispiel der Geheimdienstchef Bruno Kahl, der sagt, Putin führt bereits jetzt einen hybriden Krieg gegen uns, der immer skrupelloser wird. Ja, die Deutschen, sie reden sich hier, also die Politiker, reden sich hier in einen mentalen Kriegszustand hinein. Und man scheint da zumindest bei den Mainstream-Medien blind den Experten zu vertrauen, aber nur gewissen Experten, die das erzählen, was da erzählt werden soll. Ich kann mich erinnern, wir haben auch einen Experten, einen Deutschen in der Schweiz, den Markus Keup bei der ETH Zürich. Der hat im Frühjahr 2023 gesagt, im Herbst 2023 werde Putin den Krieg unwiderruflich verloren haben. Eine hochinteressante Einschätzung. Allerdings ist die offensichtlich von den Russen nicht wirklich zur Kenntnis genommen worden, beziehungsweise sie ist da gar nicht durchgedrungen, aber eben unbeirrt, unvermittelt halten diese Experten an ihren Deutungen fest. Über den Papst haben wir bereits gesprochen, wieder zurück im Vatikan. Und ich verabschiede mich für heute, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Noch einmal verbunden mit einem herzlichen Dank für all die Geburtstagsgratulationen. Es war in Rom ein bisschen feucht, darum hat die Stimme Schaden genommen und natürlich haben wir es uns gut gehen lassen bei hervorragendem Essen und hervorragendem Wein. Jetzt aber wieder die Zeit der lebensweltlichen Askese. Früh aufstehen am Morgen und Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Bis bald. Ich freue mich, wenn wir uns bald möglichst wiedersehen. Übrigens, bleiben Sie unbedingt dran. Wir werden viele spannende Interviews in dieser Woche noch nachschieben, die wir jetzt machen. Ich bin auch unterwegs in ein sehr interessantes europäisches Land. Ich halte Sie da auf dem Laufenden. Und spätestens am Mittwoch, dem 26. sehen wir uns ja beim Weltwoche Daily Livestream.